Hallo liebe Hörerinnen bei Trending Topics. Wir hatten Sie bereits zweimal zu Gast und das aus gutem Grund, denn Sie kennen sich wie keine zweite beim Thema Bitcoin und der nun sehr, sehr fixen neuen Kryptosteuer in Österreich aus und ist somit die erste Person, die zum dritten Mal zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen in der Show, Nathalie Enzinger, Steuerberaterin mit Spezialisierung auf Kryptoassets. Hi.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Danke, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben ja dich als ausgewiesene Expertin für das Thema kennengelernt und du hast dich jetzt auch die ganze Nacht nochmal durch die Gesetzestexte durchgegraben. Aber was können wir jetzt mal festhalten? Fix ist, was ja viele aufgeregt hat, dass diese rückwirkende Besteuerung kommen wird. Fass uns nochmal ganz kurz zusammen, wie wird das jetzt funktionieren?
Genau, also jeder Kryptoassets-Besitzer muss jetzt einmal seine Bestände durchschauen und mal analysieren, wann habe ich die Kryptoassets gekauft. Wenn ich sie eben ab dem 1.3.21 gekauft habe, dann falle ich schon in die Neuregelung. Das bedeutet, dass ich eben bei einem Verkauf heuer noch ja sozusagen den progressiven Einkommensteuertarif unterliege. Sollte ich erst im nächsten Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes, also mit 1.3.22 die Assets verkaufen, dann unterliege ich 27,5% Besteuerung. Und ich kann natürlich diese Assets, diese Neuvermögensgegenstände, nie mehr steuerfrei verkaufen. Also da gibt es keine Haltefrist mehr. Das ist eben das, was ja sehr viele aufgeregt hat.
Genau. Und jetzt gibt es, glaube ich, einen kleinen Trick, den man machen kann. Und zwar in dieser Übergangsfrist, wenn man so will, also im Jänner und im Februar 2022. Was rätst du da denen, die Assets verkaufen wollen?
Es gibt in diesen Übergangsbestimmungen, die ja gestern in der Regierungsvorlage wieder veröffentlicht worden sind, gibt es eine kleine Veränderung. Es ist nämlich vorgesehen, dass wenn Kryptoassets eben nach dem 31.12.21 und vor dem 1. März 2022 eben steuerpflichtig realisiert werden, also verkauft oder getauscht werden, dann kann auf Antrag des Steuerpflichtigen, kann man bereits beantragen, dass man in die neue Regelung fallen möchte. Das heißt, ich kann dann sagen, bitte, ich würde gerne mit 27,5 besteuern. Ja? Oder es ist auch wichtig, wenn ein Verlust ist. Also da geht es auch um Verlustthemen, die man ausgleichen kann dann. Und dazu brauche ich aber einen Antrag des Steuerpflichtigen. Ja? Also das muss in der Steuererklärung dann stellen, in der 2022er Steuererklärung.
Okay, und da kommst du und deine Kollegen dann zum Einsatz, damit man das korrekt macht.
Genau.
Okay, also ja, rückwirkende Besteuerung kommt, hat viele aufgeregt, ist jetzt aber sehr fix. Und der andere große Kritikpunkt, der hat ja diese sogenannte, ich hoffe, ich bringe es raus, Kapitalertragssteuerabzugspflicht betroffen. Da haben sich vor allem aufgeregt die Anbieter von Kryptohandelsplattformen, in erster Linie in Österreich natürlich Bitpanda. Warum hat die das aufgeregt?
Naja, es ist mit grundsätzlich einmal war die Frist war vorgesehen, bereits ab 1.1.23 eben diese Verpflichtung einzuführen. Das ist bedeutet für diese ganzen Dienstleister irrsinnigen Verwaltungsaufwand. Und das wurde jetzt nach hinten verlegt, nämlich sie müssen das erst nach dem 31.12.2024 erst machen. Ja. Und ja, da sind natürlich noch auch zahlreiche Dinge zu klären, weil es halt insbesondere mit Nachweise von Anschaffungskosten und so weiter. Das wird noch sehr interessant werden, da gibt es dann auch eine Verordnung, die kommen wird, aber das ist einmal eine große Erleichterung, dass man da jetzt einmal auf Zeit hat, es auch technisch zu integrieren in den Betrieb.
Das heißt, jetzt kann man mal, hat man 2 Jahre Zeit, um zu klären, wie man das überhaupt in der Praxis umsetzen kann. Im Interview, die Bitpanda-CEOs Erik Demond und Paul Klanschek, die haben ja zu mir gesagt, in der Praxis geht das gar nicht, weil man ja irgendwie gar nicht weiß, zu welchem Preis wurde eigentlich ein Bitcoin oder Ether oder was auch immer in der Vergangenheit gekauft und genau. Wer soll sich das jemals ausrechnen, wie viel Steuern dann de facto zu zahlen ist und wie viel Bitpanda dann von seinen Kunden abziehen muss und soll. Aber das gilt es jetzt zu klären.
Da gab es eigentlich, also grundsätzlich gab es ja da von Seiten der DAA zum Beispiel oder von vielen Interessensvereinigungen hat es Vorschläge gegeben. Und zwar, ich teile vollkommen die Meinung, dass eben das nicht vergleichbar ist mit Aktien oder sowas. Ja. Das heißt, hier müsste man einfach, also das hat jetzt der Gesetzgeber jetzt nicht umgesetzt, aber die Frage, es war eigentlich der Vorschlag so zu denken, dass wenn jemand nur ja eine Plattform verwendet ja und keine Ein- und Auszahlungen hat, also von Krypto bezogen auf andere Plattformen, dann kann man das als geschlossenes System betrachten und dann kann theoretisch, ja, da könnte Bitpanda mit einem vernünftigen Aufwand auch die Anschaffungskosten feststellen, ja. Wenn es aber wenn jemand Ein- und Auszahlung hat von anderen Plattformen, von Krypto ist jetzt rein raus, das ist völlig unmachbar, ja. und vor allem die Verantwortung auch. Also man darf nicht vergessen, die haben ja dann eine Haftung für den richtigen Kästabzug. Und das darf nicht sein, weil in Wahrheit, da ist halt, das ist ein richtiger, riesiger Aufwand und das sollte man versuchen, noch in Zukunft irgendwie zu vermeiden. Ja. Aber da werden wir sehen, was dann die Verordnung bringt und wie das weitere Prozedere ausschaut.
Also das heißt, das muss jetzt nachher eigentlich noch im Detail geklärt werden, wie das dann überhaupt in Wirklichkeit kommt. Also jetzt gibt es mal den Rahmen, aber dann, wie das in der Praxis aussehen wird.
Genau, also das kommt die sicher und es sind Details werden in einer Verordnung dann noch geklärt. Ja.
Okay. Und wie gesagt, du hast dich ja wirklich dankenswerterweise jetzt da die ganze Nacht durch diese Gesetzestexte durchgewühlt und du hast ja noch ein paar Überraschungen gefunden, denn es geht ja nicht nur um einfach das reine, ich habe Bitcoin gekauft und jetzt muss ich es versteuern, sondern auch um komplexere Angelegenheiten, weil man kann ja auch Mining betreiben, Staking betreiben, Lending betreiben, man kann sich auch NFTs kaufen und das wollen wir jetzt, glaube ich, der Reihe nach mal nochmal kurz durchgehen. So, wenn ich jetzt ja, die Rechenkapazitäten habe, um am berühmten Mining teilzunehmen, also man kann ja nach wie vor Bitcoin, Ether, auch Dogecoin minen, das kann lukrativ sein, was muss ich jetzt künftig an Steuern zahlen, wenn ich das mache?
Genau, also grundsätzlich ist einmal der Gesetzgeber hat das Mining definiert als Leistung zur Transaktionsverarbeitung, also Blockerstellung, ja? Wobei sie auch sagen, es ist nicht nur auf den Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus gemeint, sondern es ist auch gemeint Proof-of-Stake-Konsens-Algorithmen. Das heißt, überall dort, wo ich Blöcke validiere, ja, ist eben quasi der Mining-Begriff ja, erfüllt. Was bedeutet das? Ich muss die Mining-Rewards, die ich am Wallet kriege, umrechnen in Euro. Und die unterliegen einmal vorrangig, sagt der Gesetzgeber, sind Einkünfte aus Kapitalvermögen, ja. Die unterliegen eben dem begünstigten Steuersatz in der Neuregelung halt ab 1.3.2022 mit 27,5% zu besteuern. Man hat aber bitte die Möglichkeit, wenn man insbesondere mal auch Kosten hat, also insbesondere Anschaffungskosten der Geräte etc., dann kann man in die Regel, kann man optieren zum normalen, bis zur normalen Besteuerung, kann auch diese Werbungskosten abziehen. Weil, üblicherweise ist es so, wenn man einen begünstigten Steuersatz kriegt von 27,5%, darf man keine Werbungskosten abziehen. Ja, und das kann natürlich für gerade so hardwareintensives Mining wie Proof of Work kann das natürlich ein Nachteil sein, jetzt auch in Wahrheit. Ja. Das muss man sich eben dann spezifisch anschauen mit den Steuerpflichtigen. Und wie gesagt, auch das Proof of Stake, also wenn ich eine, das ist nämlich das, genau das war das, das Betreiben eines Nodes, ja, wie jetzt einmal, ist auch Blockvalidierung, Blockerstellung, ja. Oder diese ganzen Mining, die Pools, die es auch gibt am Markt, ja, diese quasi, gibt es ADA-Pools, Staking-Pools und so weiter. Da ist halt die Frage, also das ist für mich jetzt, so wie es jetzt drinnen steht, ist es auch ein Mining, weil die haben ja Block-Erstellung. Ja. Und das muss man halt differenziert betrachten von jemand vom Staking. Weil das sind die Leute, die dann quasi nur ihre Krypto-Assets nützen, ja, indem sie es eben zum Beispiel auch jemanden delegieren, einen Pool, die sind dann im Staking-Begriff drinnen.
Okay, also da ist jetzt dann schon eine wichtige Unterscheidung. Also ich kann jetzt auf der einen Seite in einem Proof-of-Stake-Netzwerk wie Solana, Polkadot, Algorand oder so, kann ich einen Node betreiben und kriege dann Stakes, quasi so als Dankeschön für diesen Validator-Node-Betrieb. Und das ist jetzt wieder zu unterscheiden von anderen Staking Aktivitäten, die man machen kann.
Genau, also derjenige, der Node betreibt, der muss ja grundsätzlich einen Server entweder zumieten oder Serverstruktur haben. Er muss 24/7 online sein, er muss schauen, dass das läuft, das Werk, ja. Und das ist, wird anscheinend jetzt vom Gesetzgeber differenziert. Das ist jetzt quasi eher Mining, ja. Und derjenige, der nur seine Coins zur Verfügung stellt für den Validierungsprozess, ja, wie zum Beispiel ich delegiere an einen Staking-Pool, der ist jetzt im Staking-Begriff drinnen. Und da ist eben der große Unterschied. Staking heißt, ich muss es nicht besteuern im Zeitpunkt des Zuflusses am Wallet, sondern erst später beim Wechsel in Euro. Und das ist eben ein großer Vorteil also da muss man sich schon überlegen, wie mache ich das jetzt, weil das ist einfach auch von der Dokumentation her ist es trotzdem leichter und ich habe zumindest dann den Steuerbetrag fix. Wenn ich schon weiß, ich wechsle jetzt in Euro, dann weiß ich 27,5%, muss ich sozusagen für die Steuer planen. Ne? Davor habe ich das Thema bei Mining, es kommt rein, auf die Wallets kommen die Mining Rewards rein und ich muss da schon umrechnen und so weiter und so fort. Und bei Mining vielleicht noch ein Thema, was ich schon noch erwähnen möchte, man muss aufpassen, es gibt schon dann Fälle auch, wo dann die Schwelle der Vermögensverwaltung überschritten wird. Also wenn ich jetzt eine ganze Rechenhalle habe von Geräten, dann wäre ein Gewerbebetrieb werden. Gell? Also das ist nur zur Vollständigkeit halber, dass ich das erwähne.
Okay, also Staking ist auch ein wenig Mining. Also es ist jetzt nicht so ganz trennscharf.
Genau,
also
man muss jetzt genau schauen, das ist jetzt noch leider noch genauer, man muss jetzt immer noch genauer schauen, bitte, was machst du genau? Ja? Und nach den Bestimmungen fallst du da in D-Kategorie oder D-Kategorie rein.
Und in diesem Decentralized Finance Bereich gibt es jetzt auch das berühmte Lending. Also ich kann ja, um es jetzt vielleicht vereinfacht zu beschreiben, ich kann ja jemandem quasi einen Kryptokredit geben, der kriegt dann meine Coins und Tokens, kann damit irgendwas machen und ich kriege dafür mehr Coins und Tokens hoffentlich zurück. Was ist das jetzt? Wie wird das besteuert?
Genau, also das war ja grundsätzlich so, der ursprüngliche Entwurf hat ja eigentlich, also die erläuternden Bemerkungen haben nichts erwähnt bezüglich oder wenig erwähnt bezüglich DeFi-Geschichten. Ja? Und das ist jetzt sehr interessant, weil die gestrige Regierungsvorlage oder die Bemerkungen dazu sehen vor, dass jetzt grundsätzlich einmal, also die stellen einmal klar, dass der Begriff Staking, so wie Sie es meinen, nur das Staking im Sinne einer Transaktionsverarbeitung sozusagen zu verstehen ist. Als Staking, undifferenziert gibt es den Begriff Staking auch noch, und zwar in Kombination zum Beispiel mit DeFi-Vorgängen, wie zum Beispiel das Liquidity Mining, ja, oder Liquidity Providing, ja. Und da sagen Sie jetzt ganz klar, das ist für Sie, also klar, es ist in den Bemerkungen erwähnt, Sie sagen, es ist in Wahrheit für Sie dann kein Staking, sondern es ist gehört dann unter das Lending. Und Lending ist, der Gesetzgeber hat gesagt, Lending ist die Überlassung von Kryptoassets, ja, und ich kriege dafür eine Vergütung, Zins. Und da ist aber die Besonderheit, dass ich es eben beim Zufluss schon besteuern muss mit 27,5, also am Wallet, und nicht erst beim Wechsel in Euro. So, und jetzt machst du das natürlich jetzt, wenn es das ganze DeFi-Zeugs, ja, diese Lending-Protokolle, die es alle gibt, ja, wenn das jetzt alles Lending ist, ja, dann ist es die Frage, das Reinzahlen in den Contract, das ist ja oft auch eigentlich in technischer Hinsicht dieser Vertausch, weil da kriegen sie zum Beispiel bei Compound, zahlst du DAI ein, kriegst sie DAI zurück, ja. Offensichtlich sieht der Gesetzgeber das jetzt so als in der wirtschaftlichen Betrachtungsweise als Überlassung, ja. Und da muss man halt jetzt auch aufpassen, weil das ist jetzt schon ein bisschen, das hat man vorher in den vorigen Entwürfen noch nicht so herauslesen können. Ja? Also das wird sehr spannend werden, was im DeFi-Bereich dann noch kommt.
Ja, interessant. Ja. Also Staking ist ein bisschen Mining, aber auch ein bisschen Lending. Da muss man mal durchblicken, aber dafür gibt es ja Leute wie dich, die das dann
machen. Ja, ich weiß es schon von vornherein, wenn bei mir die Klienten kommen und sie reden vom Staking, sage ich mal, aus mit dem Wort Staking, bitte jetzt komplett, welches Protokoll, was genau machst du, etc. Das ist halt jemand, der nicht so vom Fach ist und nicht weiß, dass es eine Bedeutung hat, dann muss es ja nicht wissen. Ja, aber das ist natürlich jetzt Voraussetzung dafür, dass man das richtig einordnen kann.
Okay. So, und jetzt gibt es ja nachher natürlich noch einen sehr großen und sehr stark wachsenden Bereich in diesem ganzen Crypto-Game. Ich spreche natürlich von den NFTs, Non-Fungible Tokens, sehr populär geworden 2021. Man kann sich Kunstwerke kaufen, Sportsammelkarten, weiß der Teufel, lauter NFTs da draußen. Wie werden die jetzt behandelt? Muss ich da jetzt dann auch diese neue Steuer zahlen, wenn ich mir ein NFT gewinnbringend wieder verkaufe?
Na, also die NFTs, da ist auch jetzt gestern in den erläuterten Bemerkungen klargestellt worden, das neue Gesetz sieht ja eine Definition von Kryptowährung vor, ja? Und NFTs fallen eben da in diese Definition nicht rein, weil sie eben nicht austauschbar sind, also in Wahrheit einzigartig sind, ja. Und sie haben auch nicht die Eigenschaft eines Tauschmittels, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kryptoassets habe, Bitcoin, Ether, und ich tausche sie, kaufe damit NFTs, dann ist es auch, der NFT, der gekauft worden ist, ist keine Kryptowährung. Das heißt, hier zählen dann die ganz normalen Regelungen, die wir bisher kennen. Das heißt, wenn ich den mehr als ein Jahr halte, den NFT, ist er wieder steuerfrei. Wenn ich ihn weniger als ein Jahr halte, ist er steuerpflichtig mit progressivem Einkommensteuertarif. Und man muss nur ein bisschen aufpassen, es gibt dann schon auch oft eine Kategorie von NFTs, ja, die zum Beispiel, die haben zum Beispiel, wo im Hintergrund eigentlich ein Index oder Wertpapier steht, ja. Da muss man aufpassen, dass man dann nicht doch wieder in die Kapitalvermögenseinkünfte fällt, wenn es ein Derivat ist. Und auch das muss man wieder individuell prüfen, aber die meisten NFTs, so diese virtuellen Kunstwerke und so weiter, die sind natürlich jetzt außen vor, die haben nichts in der Neuregelung verloren. Das ist auch nochmal klargestellt worden gestern.
Okay, ein NFT ist also nicht immer ein NFT wie alle anderen, sondern vielleicht auch mal was anderes. Und,
ja, sicher, weil wenn zum Beispiel NFT einen Aktienindex abbildet, oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, oder ein anderer Kryptoassets abbildet, oder das kann dann auch, also kann ein Derivat sein, und ist eben, ein Derivat ist explizit eigener Steuertatbestand im Steuerrecht. Ja.
Okay, also ein NFT ist kein Kryptoasset, lerne ich jetzt unterm Strich.
Genau, das ist richtig. Ja.
Okay, das ist natürlich sehr interessant, das sehen sicher viele Leute auch anders.
Also im Sinne des Steuerrechts.
Im Sinne des Steuerrechts, muss man immer dazu sagen. Okay, alles klar, super. Also soweit, so verwirrend. So unterm Strich, was sagst du jetzt dazu? Ist das jetzt positiv zu nehmen, negativ zu nehmen oder bleibt es im Graubereich?
Ja, also ich habe ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt, also dass noch großartige Änderungen kommen. Also das kann man eigentlich meistens sagen, dass das so bleiben wird, und bin gespannt, ob ja das eine oder andere vielleicht im Sinne eines Rechtsmittelverfahrens dann doch wieder geändert wird. Weil wir sehen, also grundsätzlich finde ich die Regelung schon zu begrüßen, generell die neuen Regelungen. Warum was Lending jetzt oder Mining anders zu sehen ist wie Staking, da kann man irgendwie argumentieren. Also im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung, ja. Also generell wäre es natürlich für den Steuerpflichtigen überhaupt auch interessant gewesen zu sagen, okay, auch wenn ich die Lending Rewards kriege, dass sie nicht gleich beim Zufluss, sondern erst beim Wechsel in Euro zu besteuern sind, wäre halt, würde einiges noch vereinfachen und auch hinsichtlich einer, auch von Seiten der Finanzverwaltung, Überprüfungen vielleicht auch einfacher machen, ja. Aber ja, also man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles so kommt, wie man es will, aber es ist jedenfalls die richtige Richtung.
Okay, alles klar. Also es gibt ein neues Kryptosteuergesetz, bald in Kraft ab dem 1. März 2022. Ich weiß nicht, ob alles besser wird, ob irgendwas einfacher wird. Es wird auf jeden Fall anders. Nathalie, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, das war Nathalie Enzinger, ihres Zeichens Steuerberaterin mit Spezialisierung auf Kryptoassets. War super, dass Sie wieder bei uns zu Gast war im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast melden. Ciao.